Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Nun, wir sind in einer Folgesendung. Wir hatten ja bereits über die erste und auch die zweite Engelsbotschaft gesprochen und wollen heute über die dritte sprechen. Dazu mit mir im Studio wäre der Raimund Fuchs, den ihr mittlerweile schon sehr gut kennt. Ja. Danke, dass du da bist.
Ich danke für die Einladung.
Nun, bis jetzt hatten wir ganz viele spannende Dinge gehört von dir. Du hast so eine evangelistische Auslegung für die dreifache Engelsbotschaft, die ich vorher so noch nie gehört habe, die ich sehr interessant finde. Und ich bin sehr froh, dass wir sie hier aufzeichnen können. Ja. Ich bin schon ganz gespannt, was uns jetzt im dritten Teil erwartet. Der dritte Teil heißt das Kennzeichen der Kinder Gottes. Also wir sprechen über die dritte Engelsbotschaft. Und bevor wir da gleich hineingucken, lesen wir sie vielleicht erstmal. Gucken wir erstmal rein, was die dritte Engelsbotschaft ist. Und dann unterhalten wir uns darüber. Dritte Engelsbotschaft, also Offenbarung 14. Und dann lesen wir ab Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Malzeichen seines Namens annimmt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Vielleicht bis dahin, dann kommt die neue Stimme. Das ist also die dritte Botschaft von diesen drei Engeln. Da steckt unglaublich viel drin. Das ist die längste von den drei Botschaften. Und ist wahrscheinlich auch die kontroverseste, wo am meisten darüber diskutiert wird. Wie kann das sein? Was genau wird da verkündet? Deswegen bin ich ganz gespannt, deinen Ansatz dazu hören. Nun, wenn wir über die Gemeinde Gottes sprechen, es gibt ja nun viele Menschen, die behaupten, Gemeinde Gottes zu sein, auch viele Gruppen, Gruppierungen, ganze Kirchen, die sagen, wir sind die Gemeinde Gottes. Es gibt ganze Gruppen, die haben genau 144.000 Mitglieder, weil die sagen, wir sind die Gemeinde Gottes, aus der Offenbarung. Woran erkennt man denn die wahre Gemeinde Gottes? Also kann man jetzt sagen, die sind's oder die sind's?
Ja, natürlich. Mir geht es ja darum, dass man in dieser evangelistischen Auslegung wirklich die Botschaft so verkündigen kann, dass man mit Freude dem anderen das Evangelium bringen kann. Wir haben gesagt, es ist das Evangelium, die frohe Botschaft vom Sieg über die Sünde. Und das letzte Mal haben wir gesehen, dass Christus sein Volk aus Babylon herausruft. Mein Volk. Und in Johannes Kapitel 10 hast du einen kleinen Hinweis darauf. Wir werden im Laufe der Sendung heute noch viele Kennzeichen finden in Bezug auf die Frage, woran erkenne ich das Volk Gottes. Aber in Johannes 10 hast du das Bild, dass er der gute Hirte ist und dass er seine Schafe kennt und dass er seine Schafe führt und leitet. Und da hast du eigentlich zwei Kennzeichen, die hier deutlich werden in Johannes Kapitel 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das sind zwei Kennzeichen, die sehr interessant sind. Das erste ist, sie hören die Stimme des Hirten und sie folgen ihm. Also das ist ein kleines Wortspiel, hören und gehorchen. Ja? Das sind zwei Kennzeichen, die ganz klar sind. Und das fasziniert mich immer wieder bei einer Schafherde. Die kennen die Stimme ihres Hirten. Gell? Und wenn da zwei Hirten mit zwei Herden sind, der eine ruft und die Schäfchen wissen schon ganz genau, das ist mein Hirte.
Das ist so beeindruckend in der Tat, ja.
Ja. Das heißt also, das ist ein Kennzeichen des Volkes Gottes oder zwei Kennzeichen. Erstens, sie hören auf die Stimme des Hirten. Und jetzt geht es auch in der dritten Engelsbotschaft um dieses Hören und Gehorchen. Denn jetzt kann ich gehorchen, weil ich aus Babylon ausgegangen bin oder weil er mich befreit hat von dieser Gefangenschaft.
Das ist ja dieser Ruf, ne, den wir das letzte Mal behandelt hatten, in der zweiten Engelsbotschaft, diese Umkehr im Leben, dieses Neugeborenwerden, genau. Diese Entscheidung zu treffen, aus Babylon rauszugehen, das alte Leben sein zu lassen und neu zu beginnen.
Und das hängt ja sehr eng mit dem Geborenwerden zusammen. Und das fasziniert mich ja auch immer wieder von meiner Frau her, wie wir unser Baby geboren bekommen haben und wie die Kleine dann geschrien hat. Und wenn es auch unter 100 anderen Babys sind, hat die Sissi gesagt, dass mein Kind schreit. Ja, sie merkt die Stimme und umgekehrt auch, die Kleine hat die Stimme der Mutter sofort erkannt unter vielen anderen Müttern. Und es ist ein Geheimnis der Geburt. Und so ist es auch bei den Christen. Wenn sie neu geboren sind, dann hören sie die Stimme ihres Hirten, ihres Heilandes. Mhm. Und hören und gehorchen gehören zusammen. Mhm. Jetzt gehört das Wortspiel geht noch weiter. Hören, gehorchen ist gleich gehören. Da ist wieder das Wort Hören drinnen. Oh,
wie schön,
ja. In der Tat, ja. Also der hört und der gehorcht, gehört auch zum Herrn. Denn ich kenne
schon gesagt. Ja. Wie ist denn das? Wie hört man denn die Stimme Gottes? Ich meine, viele Christen sagen das ja. Also wir sind die Stimme Gottes hören. Aber wie hören sie die? Also wir wissen bei den ersten Jüngern natürlich, Christus selber, der Hirte hat direkt mit ihnen gesprochen. Das war ganz einfach für sie. Ja. Den Willen Gottes konnten sie erfragen. Er hat direkt geantwortet, so wie wir beide miteinander reden. Jetzt ist es ja heute so, wenn ich sage, also ich höre die Stimme Gottes und ich höre auf die Stimme Gottes. Jetzt, was muss ich mir darunter vorstellen?
Naja, in gewisser Weise haben wir schon in der ersten Engelsbotschaft kennengelernt, wie wir Gott erfahren können, nämlich durch diese Offenbarungsquellen Gottes. Und eine Offenbarungsquelle ist die Bibel. Mhm. Und da höre ich seine Stimme. Durch die Bibel spricht er ganz klar zu mir. Mhm. Also das ist sein Wort an mich. Dann auch durch das Gewissen. Mhm. Das ist auch die Stimme Gottes, wenn sie von der Bibel her geprägt ist, das Gewissen. Mhm. Dann spricht auch Gott durch Propheten zu mir. Das ist auch eine Stimme Gottes, die ganz klar und deutlich spricht. Und wenn ich also mein Gewissen auf das Wort der Propheten und auf das Wort der Bibel gründe, dann kann ich sicher wissen, dass Gott da zu mir spricht. Mhm. Oder er spricht auch durch Erfahrungen zu mir. Also wenn ich mit ihm rede und sage, ich kann nicht das machen und ich mache das jetzt und bitte, wenn es nicht dein Wille ist, dann verhindere es, dann kann er auch so sprechen, dass er Dinge verhindert oder offene Türen schenkt.
Also wirklich so Offenbarung auch zeigt dann genau. Im Leben. Ja. Es gibt so ein schönes Zitat von Ellen White, wo sie schreibt, die Bibel ist genau so Gottes Stimme, als wenn wir sie mit unseren eigenen Ohren hören würden.
Ja.
Also schon beeindruckend.
Ja. Ja. Und darum sagt er ja auch, weißt du, wenn meine Worte in euch sind, dann seid ihr meine Kinder und werdet Frucht bringen, Johannes Kapitel 15. Mhm. Also seine Worte, das ist er selber. Mhm. Und wenn ich die Bibel lese, nehme ich Jesus auf. Mhm. Ja, und dann höre ich ihn.
Ja. Das Herz verändert zu seinem Bild hin.
Genau, genau.
Mhm. Wir hatten jetzt gerade gesehen, du hattest den Text zitiert hier aus Johannes 10, er ist der gute Hirte und dass die Schafe seine Stimme hören. Haben wir schon zwei Kennzeichen, also mindestens, die du gezeigt hast. Also man hört und man gehorcht. Dann gehört man.
Genau, gehört man dazu.
Ist es, jetzt behaupten ja viele Leute, dass sie das tun. Also dass sie, wir sind diejenigen, die zu Christus gehören, wir hören seine Stimme, wir folgen ihm. Es sind ja nun viele. Wie kann ich nun unterscheiden, wer ist nun ein echtes Schaf Jesu und wer behauptet nur eins zu sein? Wer behauptet nur die Stimme Gottes zu hören und sich danach zu richten?
Ja, wie gesagt, das zeigt sich in der Praxis, nicht? Wenn ich dem Hirten folge, Nachfolger Jesu bin und der Hirte geht nach rechts, ja, wo werde ich hingehen? Auch nach rechts. Wenn also jetzt der Hirte nach rechts geht und ein anderes Schäfchen geht nach links, dann merkt man, dass das zwar theoretisch zum Hirten gehören möchte, aber eigentlich in der Praxis, es gibt ja andere Hirten auch noch, gell? So falsche Hirten, Mietlinge, die sozusagen auch da noch sind, wo manche auch nachlaufen. Das sind also jetzt Themen, die wir jetzt ansprechen, Menschen, denen man nachfolgt, Menschenmächten, denen man gehorcht und die man anbetet.
Wenn das so ist, also ich gucke, was macht der Hirte und vergleiche dann sozusagen das Schaf mit dem, was der Hirte macht. Wenn das Schaf nun völlig in die andere Richtung läuft, dann muss ich sagen, es folgt dem Hirten nicht.
Ja.
Wenn ich sehe, das ist dahinter, dann kann ich sagen, okay, dieses Schaf folgt dem Hirten. Kann ich denn heute sagen, wo die Gemeinde Gottes ist? Also wer tatsächlich, also es gibt ja so viele Gruppen, kann ich raus sagen, der ist Gemeinde Gottes oder der ist Gemeinde Gottes, diese Gruppe ist Gemeinde Gottes. Kann ich das so festmachen? Oder wo befindet sich die Gemeinde Gottes heute?
Naja, du hast in Johannes Kapitel 10 ja einen kleinen Hinweis auch auf diese Frage. Wenn man das noch einmal anschaut in Johannes Kapitel 10, wo er sagt, dass er eine Herde hat Und er ist der gute Hirte dieser Herde, also man kann sie schon auch lokalisieren, die Herde. Mhm. Aber, sagt er, ich habe noch andere Schafe, das heißt also noch andere, die sind noch nicht in meinem Stall.
Ach, Vers 16, ne?
Ja, genau. Und da sagt er, die muss ich auch noch herführen, die sind sozusagen noch in Babylon, die muss er noch ausführen. Also der größte Teil seiner Herde ist noch in anderen Hürden, in anderen Gemeinschaften, in anderen Kirchen und so weiter. Denn wir haben es letzte Mal ja gesagt, wie wir über die erste Engelsbotschaft gesprochen haben, es geht nicht um Religion. Mhm. Und das ist das Problem, verstehst du? Religion macht mich nicht selig. Sondern selig macht mich nur und einzig und allein die Verbindung mit Jesus. Darum möchte ich nicht einer Religion angehören und glauben jetzt, dies ist die richtige Religion, sondern ich möchte Jesus angehören. Und wenn ich ihn angehöre, dann wirst du auch zu mir kommen, wenn du ihm auch angehörst. Weil stell dir vor, da ist Jesus und wir sind da in verschiedenen Positionen, wir kommen aber alle zu Jesus und je näher wir zu Jesus kommen, desto näher kommen wir uns untereinander.
Mhm. Ja.
Ja. Das und damit sind wir auch in seiner Gemeinde.
Mhm. Könnten wir, glaube ich, festhalten, dass wir sagen, es gibt sowohl in der Adventgemeinde als auch bei den Baptisten, bei den evangelischen Christen, als auch in der katholischen Kirche oder bei den Zeugen Jehovas oder bei den Mennoniten oder wie sie alle heißen, es gibt überall auch Volk Gottes.
Natürlich, es ist so, dass man sagen muss, neugeborene Kinder Gottes. Mhm. Denn es geht ja nicht um eine Religionsgemeinschaft, die mich rettet, sondern es geht um die Neugeburt. Mhm. Und ich vergleiche das immer mit einem Luftballon. Es gibt, stell dir vor, ich habe da zwei, einen mit Wasser, mit Luft gefüllten Luftballon und einen mit Helium gefüllten Luftballon. Beide sind gleich rot, beide sind gleich groß. Was passiert, wenn ich sie auslasse? Merkst du einen Unterschied?
Einer fällt zu Boden, einer
geht ab. Natürlich, einer fällt zu Boden, der eine geht auf die Decke. Mhm. Ganz richtig. Und das ist die Neugeburt. Der mit Helium gefüllte Ballon ist der Neugeborene, denn er hat einen anderen Geist in sich. Mhm. Ja? So, und jetzt gibt es Plafonds in meinem Leben. So, der Ballon, der geht ja nur so hoch, die Decke ist. Bis
ein Hindernis im Weg ist.
Ja. Bis ein Hindernis. Ne? Mhm. So, jetzt geht der Ballon auf die Decke meiner Religionsgemeinschaft. Die hat mir nicht mehr Erkenntnis geschenkt. Jetzt bin ich halt da in der römischen Kirche. Okay, so. Und auf einmal wird mir durch die Fülle des Heiligen Geistes Erkenntnis geschenkt und die Decke wird mir aufgebrochen. Was passiert mit dem Ballon? Er fliegt weiter, bis zur nächsten Decke, bis zur nächsten Erkenntnis. Und das ist das Kennzeichen eines gläubigen, neugeborenen Christen, dass er immer weiter wächst und Gottes Geist ihn von einer Erkenntnis zur anderen führt. Und so kann es passieren, dass manche von einer Kirche in die andere wechseln, weil sie mehr und mehr und mehr und bessere Erkenntnis gewinnen.
Mhm. Das ist schön erklärt. Ja? Danke, das ist okay. So plastisch. Und es ist ja so, dass wir nochmal in die dritte Engelsbotschaft reingehen. Da werden ganz, ganz viele Dinge werden da erklärt, also nacheinander. Also wir hatten da, also hier geht es tatsächlich, der Engel spricht und dann spricht er hier von dem Tier und seinem Bild. Also wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen aus seiner Stirn und aus seiner Hand annimmt und so weiter.
Ja.
Wenn wir jetzt von dem Tier und dem Bild sprechen, Tiere kennen wir irgendwie aus der Bibel. Also Tiere begegnen uns ganz viele, gerade in den
Prophetischen. Gerade in der Prophetie, ja.
Genau. Mhm. Aus dem Buch Daniel zum Beispiel. Magst du kurz erklären, was diese Tiere bedeuten, vielleicht also prophetisch, wenn es da Tier heißt?
Naja, im Daniel wird es ja ganz deutlich gemacht. Da hast du ja einen Schlüsseltext. Da hast du verschiedene Tiere und das sind ja interessanterweise immer gräuliche Tiere, also böse Tiere. Der Bär, der Löwe, der Panther, das sind ja alles so Raubtiere, könnte man sagen. Mhm. Ja? Und er erklärt es dann, was das bedeutet, Vers 17, Daniel Kapitel 7, Vers 17. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Das heißt also, die Königreiche dieser Welt, politische Mächte, werden mit Tieren symbolisiert. Ja, und jetzt geht es also darum, dass wir in der dritten Engelsbotschaft durch die Neugeburt frei geworden sind, aber jetzt nicht unseren eigenen Willen und unser eigenes Leben zu leben, sondern frei geworden sind fürs Reich Gottes. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt das Tier ein bisschen identifizieren wollen, dann gibt es in der Bibel immer auch ein Pendant dazu, Typ und Antitypus. Mhm. Ja? Wenn also das Tier jetzt da steht, dann gibt es ein positives Gegenstück dazu, nämlich das Lamm. Die Tiere waren immer Raubtiere und symbolisieren die Liebe zur Macht. Mhm. Ich greife dich an, ich töte dich, ich fresse dich oder was auch immer. Liebe zur Macht. Hingegen hast du dann das Lamm, ein Symbol für das Reich Gottes, für Jesus. Und das ist jetzt kein Raubtier, sondern das ist jetzt ein Opfertier, ein sich stellvertretend Opfern, aufopfert für den anderen, das mhm. Lamm. Hier ist das Lamm Gottes. Du hast also jetzt auf der einen Seite Menschenmacht, und das kannst du dann besonders in Offenbarung 13 als nächsten Schlüsseltext. Da kommt ja dieses Tier aus dem Meer, das dann ausschaut wie alle Tiere aus Daniel zusammen. Das heißt also, da kommt ein Tier aus dem Meer und dieses Tier wird dann beschrieben im Kapitel 13 als Menschenmacht. Vers 18. Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl. Mhm. Es geht also um eine Menschenmacht und diese Menschenmacht ist ein Bild für Geschöpf und das Geschöpf will hier Gott spielen und spielt hier sich auf und sagt, du musst mich anbeten, du musst mir gehorchen, du mhm. musst meine Stimme hören und mir nachfolgen. Mhm. Und jetzt steht da Menschenmacht, also Tier, gegen Gottesmacht. Mhm. Menschenreich gegen Gottesreich. Und jetzt geht es darum, dass Jesus uns ja befreit aus Babylon, damit wir in seinem Reich sind mhm. und seine Stimme hören und ihm gehorchen. Und jetzt können wir es, weil wir aus Babylon ausgegangen sind.
Es ist interessant, dass du das gegenüberstellst. Also das Raubtier und das Opfertier. Man hat so ein bisschen so das Gefühl, dass der Teufel versucht, irgendwas zu imitieren, irgendwas nachzumachen. Also es geht ihm ja scheinbar hier in diesem Kapitel hier um diese Anbetung. Also er versucht irgendwie ein System zu haben, das angebetet werden soll. Er selbst will angebetet werden. Ja. Das war, glaube ich, immer sein Problem vielleicht, dass er diese Anbetung fordert. Wenn wir jetzt dieses System vergleichen, also dieses Tier hier, das da beschrieben ist, mit dem Anspruch von Jesus Christus, also dass er derjenige ist, als Schöpfer, der angebetet wird, dann sieht man hier, glaube ich, relativ deutlich, dass der Teufel versucht, die Anbetung Gottes zu untergraben. Er versucht, sich selbst ein System dahin zu stellen und sagt, folgt mir nach. Und wenn ihr es nicht macht, wird euch Böses passieren, Kapitel 13. Ne?
Interessant ist ja auch, dass Anbetung drei Aspekte hat. Anbetung heißt Bekenntnis. Wenn ich mich zu jemandem bekenne, dann bete ich ihn an. Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Anbetung heißt auch Hingabe. Wenn ich mich niederknie vor dir, dann drücke ich somit aus, ich bin dein Diener, dein Sklave, du bist der Herr, ich gehöre dir. Mhm. Und Anbetung heißt auch gehorsam sein. Ja? Und jetzt geht es also darum, die Frage in der dritten Engelsbotschaft, wem bin ich gehorsam? Mit wem wandle ich? Mit wem lebe ich? Lebe ich jetzt mit dem Tier oder lebe ich mit dem Lamm? Lebe ich mit dem Menschenreichen, mit den Menschenmächten und für sie oder lebe ich fürs Reich Gottes und gehöre dem Reich Gottes? Und der Johannes sagt es ja dann einmal im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und da hast du jetzt genau die dritte Engelsbotschaft drinnen. Da geht es um Vergehen, da geht es um Feuer und um die Ewigkeit, das werden wir noch kennenlernen. Da geht es also um die Welt, also um Weltmächte. Mhm. Und um die möchten gerne, dass du ihnen nachfolgst und ihren Willen tust. Und wie schaut das aus? Das sind Fleischeslüste, Augenlüste, hoffärtiges Leben. Das ist also alles, was diese Mächte uns anbieten.
Ist das, was sie uns ständig präsentieren. Genau. Was sie sagen, so sollen wir sein.
Genau.
Also es wird uns ja in fast allen Medien ständig um die Ohren gehauen.
Genau.
Du musst so sein, um glücklich zu sein. Du musst so sein, um etwas wert zu sein. Du musst so sein, um etwas Besonderes zu sein.
Ja, und es geht auch um ihre Gesetze, um ihre Gebote. Mhm. Und du musst das machen, was sie sagen. Und sie lieben heißt also ihnen auch gehorchen. Mhm. Und da müsste jetzt der Christ, der Neugeborene, eine ganz klare Entscheidung treffen und sagen, ich diene und gehöre und bete nur meinen Schöpfer an. Mhm. Und daran erkennt man dann die wahre Gemeinde auch.
Dass man zum Beispiel trotz Zeitgeist, der in eine andere Richtung läuft, treu zur Bibel
ganz
steht.
Ganz wichtig. Die ganze Welt was anders macht, alle gehen nach links, ich gehe nach rechts. Mhm. Weil der Hirte nach rechts geht.
Ja.
Ja? Und das kann ich deshalb, weil es gerade jetzt in der dritten Engelsbotschaft auch eine Kraft gibt für mich, die wir dann auch noch kennenlernen werden, der Heilige Geist. Mhm. Aber jetzt geht es einmal darum, ich muss mich entscheiden zwischen der Liebe zur Macht, also diesen weltmenschlichen Mächten, die ihre menschlichen Gebote aufrichten und denen du dann folgen musst, teilweise sogar unter Zwang, weil wenn du nicht mitmachst, kannst du nicht mehr kaufen oder verkaufen. Du wirst sogar getötet, wenn du nicht mitmachst, so intensiv wird es werden. Mhm. Ein bisschen haben wir es ja schon nicht so schlimm mit Betöten, aber mit Sanktionen hast du es ja schon in der Pandemiezeit jetzt erlebt. Wenn du nicht mitmachst, dann ja, bist du gegen die Allgemeinheit.
Das ist beeindruckend, ja.
Ganz interessant.
Also wie schnell das gekippt wurde.
Wie schnell das ist.
Den Menschen so ins Gewissen geredet wurde.
Ja.
Du bist gefährlich für die Allgemeinheit.
Ja.
Mhm. In der Tat, ja. Und das ist wahrscheinlich was wir auch erwarten können irgendwann. Und deswegen, glaube ich, wird es auch immer schwieriger, umso weiter die Zeit voranschreitet, treu zum Wort zu stehen. Also ich glaube, es wird immer klarer, umso komplizierter, umso schwieriger, umso, ich will nicht sagen tyrannischer, aber umso gefährlicher das System wird, umso deutlicher zeigt sich jemand heraus, der nicht mitmacht. Der sagt, also ich ordne mich allem unter, aber nicht, wenn es um Anbetung geht, nicht, wenn es um Gott geht.
Genau.
Und ich glaube, so jemand wird irgendwann klar herausleuchten aus so einer Gruppe. Weil wenn die Gesetze sehr scharf werden, das ist Offenbarung 13, wenn man sehr unterdrückt wird, dann wird, glaube ich, offenbart, hat er wirklich Christus im Herzen? Also folgt er wirklich dem Hirten? Oder ist es eher so ein oberflächliches Christsein? Ich behaupte, zur Gemeinde Gottes zu gehören, aber eigentlich versuche ich mich so ein bisschen durchzuschlängeln.
Ja, das wird sich in der Praxis dann zeigen, wie beim Luftballon, wenn du ihn dann auslässt. Ich meine, solange sie in der Kirchenbank sitzen, beide schauen sie gleich schön aus und gleich groß aus. Aber in dem Augenblick, wo sie dann losgelassen werden, zeigt sich dann, welcher Geist sozusagen in mir ist und welcher Geist mich beherrscht.
Ja.
Ja. Und das ist ja eigentlich sehr interessant, wenn man das also ein bisschen genauer anschaut, bei Offenbarung 13. Ich meine, da müsste man jetzt ein Offenbarungsseminar anschließen, wo man das dann bis ins Detail erklärt.
Das ist kein Problem, das machst du ja auch, oder?
Ja.
Vielleicht können wir gleich.
Mach ich auch, ja. Aber jetzt geht es einfach nur darum, dass du da verschiedene Tiere hast. Auf der einen Seite das Tier aus dem Meer. Und das will angebetet werden. Und dann hast du aber auch noch ein anderes Tier, das wie ein falscher Prophet fungiert. Es schaut aus wie ein Lamm, ist aber nicht das Lamm. Das heißt also, du hast dann im Kapitel 13 dann dieses Lammtier, Vers 11. Das schaut zwar aus wie das Reich Gottes, Lamm, ist aber ein falscher Prophet. Es redet wie ein Drache.
Ja.
Das heißt, es ist nicht eine christliche Macht oder es ist nicht das Reich Gottes, auch wenn es noch so christlich daherkommt.
Das ist eigentlich interessant, wenn wir sagen, es sieht aus wie ein Lamm, würden wir sagen, also es wirkt erstmal wie Christus.
Ja.
Es scheint sehr christlich zu sein. Es redet aber wie ein Drache. Also mit Drache ist ja sehr deutlich, Offenbarung 12, ist der Teufel.
Ganz klar.
Und als Christus sagte, als er vom Teufel sprach und ihn beschrieb, da sagte er ja, er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also wenn ich mir überlege, dieses System scheint auszusehen wie ein Lamm, aber es lügt. Also es macht irgendwas, also es versteckt was.
Ja.
Das impliziert eine falsche Botschaft.
Das ist eine ganz falsche Botschaft. Und darum ist es auch ein Element, was dann am Ende vernichtet wird. Das Tier wird vernichtet, nämlich diese Menschen, religiös-politischen Menschenmacht. Und dann auch das Lammtier wird da vernichtet, das falsche Prophet. Und letztlich auch Satan. Das kommt dann alles in diesen Feuersee hinein, was wir auch heute schon gelesen haben in der dritten Engelsbotschaft. Aber jetzt gehen wir es ganz praktisch einmal ein bisschen an, denn es geht ja jetzt darum, dass wir durch die Neugeburt ausgegangen sind aus dieser Abhängigkeit. Ich muss also nicht mehr, ich habe jetzt die Freiheit, mich für das Reich Gottes zu entscheiden. Mhm. Es ist also jetzt, kannst du dir noch einmal vorstellen, dieses Dreieck, das umgekehrt ist durch die Sünde, jetzt wieder aufgestellt. Das heißt, also jetzt geht es in der dritten Engelsbotschaft darum, dass Gott sein Reich in mir jetzt aufrichten möchte. Und das kann er und das tut er auch. Er hat ja gesagt, in Lukas Kapitel 12, Vers 49 sagt er, ich wünschte gerne, dass das Feuer schon brennen würde, was ich anzünde. Gell? Ja. Und es hat aber noch nicht so richtig gebrannt. Es ist erst gekommen, wie dann der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und er möchte gerne, dass das Reich Gottes in uns beginnt. Mhm. Und er sagt in Lukas 17, Vers 20 und 21, dass das Reich Gottes nicht noch außen hin mit großen Gebärden kommt, sondern es ist in uns. Mhm. Und jetzt geht es ihm darum, dass Gott sein Bild in uns wiederherstellt. Mhm. Also erster Engel, das Bild Gottes. Zweiter, Freiheit, Ordnung und Liebe. Mhm. Zweiter Engel, das Menschenbild, das Richtige. Mhm. Wir sind gefangen in dem Gegenteil, Chaos und Bindung und Lieblosigkeit. Und jetzt im dritten Engel geht es wieder darum, dass Gott sein Bild wiederherstellen möchte in uns. Und das wird jetzt auch ein bisschen erklärt in Bezug auf das Bild des Tieres und das Bild des Lammes.
Ja, da wollte ich gerade mal fragen. Wir haben ja hier in Offenbarung 14, also in der dreifachen Engelsbotschaft, in der dritten Botschaft, da wird ja beschrieben, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seiner Stirn oder Hand annimmt.
Man wird gewarnt, bete es nicht an.
Genau, tu es nicht. Jetzt haben wir also prophetisch ausgelegt, würden wir sagen, das Tier, Offenbarung
Menschenmacht.
13, genau, wir könnten sagen Menschenmacht, genau, in dem Fall sogar auch Papsttum, also in das erste Tier.
Ja.
Ist dieses Tier, das zweite Tier, identifizieren wir immer als die USA, als die Macht, die
protestantische Amerika.
Protestantische Amerika, genau, ist die Macht übernimmt dann und weiterführt. Jetzt heißt es hier, aber es wird gewarnt vor dem Tier und vor dem Bild. Welches Tier und welches Bild sind hier gemeint? Also, wir haben das jetzt, also prophetisch legen wir es, glaube ich, gleich aus.
Natürlich, natürlich. Das Tier ist natürlich das Meertier, denn das wird ja angebetet. Und darum geht es ja in Offenbarung 13.
Und von dem wird
der auch Drache organisiert das Ganze noch. Das ist der Satan, der dann alles organisiert. Mhm. Und organisiert, dass die Menschen alle, außer das Volk Gottes, das Tier anbeten. Ja, du hast es also da ganz klar und deutlich.
Vers 4, ne?
Ja, genau.
Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich.
Genau.
Und dann wird ja sogar noch später gesagt, es geht um das Tier und um das Bild des Tieres. Ne?
Und das wird also das Bild des Tieres, wird also jetzt hier mit dem Tier verglichen, das aus dem Meer kommt. Und da wird jetzt ein Abbild gemacht. Und interessant ist, dass dieses Abbild, Vers 15, Geist bekommt. Und das Wort Geist ist für mich da sehr wichtig. Denn auch von dem Erdtier, von dem lammähnlichen Tier, werden die Menschen verführt, damit sie eben auch das Meertier anbeten. Und zwar durch Feuer vom Himmel. Und dieses Feuer vom Himmel ist das Pendant zu dem, was zu Pfingsten passiert ist.
Das war auch Feuer vom Himmel.
War auch Feuer vom Himmel, wo ja Jesus sagt, ich wünschte, dass das Feuer endlich brennen würde. Und jetzt hat er es dann ausgießen können, das Feuer, den Heiligen Geist. Aber dieses Tier wirkt mit einem falschen Geist. Vers 13, denn durch dieses Feuer, was vom Himmel fällt, werden in Vers 14 die Menschen verführt. Das kann nicht das Feuer des Heiligen Geistes sein, weil der Heilige Geist verführt die Menschen nicht, sondern er macht genau das, was wir möchten, nämlich er bildet das Lamm ab. Und jetzt gibt es das Bild des Tieres und wieder das Antitypische, das Abbild des Lammes. Und was mir sehr hilft, ist 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17 und 18, wo ich dann ein bisschen verstehe, wenn ich das Abbild des Lammes verstanden habe, was das Bild des Tieres bedeutet. Mhm. Denn das Abbild des Lammes ist in Vers 18 durch den Heiligen Geist. Schon in Vers 17 sagt er, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verklärt, verändert in sein Bild, das muss das unterstreichen, in das Bild des Herrn Jesus, in das Bild des Lammes, durch den Heiligen Geist. Das heißt also, der Heilige Geist gibt mir jetzt Kraft zu überwinden, die Welt, der Welt abzusagen und in der Welt zu leben, aber nicht von der Welt zu sein und dem Herrn gehorsam zu sein. Mhm. Und diese Gebote, die er jetzt gegeben hat, im Geist zu sehen. Weißt du, das ist ein Unterschied, ob ich die Gebote halte aus Leistung, damit ich in den Himmel komme, oder ob ich sie nach den Buchstaben halte sozusagen, oder ob ich sie im Geist halte, im Geist der Liebe. Denn jetzt geht es um die Liebe.
Wenn ich die Gebote im Buchstaben halte, dann meint das, ich folge dem einfach nach, weil ich das so tun muss. Aber es macht mir keine echte Freude. Ja. Wenn ich es im Geiste halte, dann will ich das tun.
Ja, und noch mehr. Denn letztlich geht es ja im Reich Gottes um ein Gebot. Nämlich Liebe. Liebe. Mhm. Ja? Und wenn du dann die Frage stellst, was heißt Liebe, dann sind es zwei Gebote. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du dann fragst, was heißt Liebe Gott von ganzem Herzen, dann wirst du merken, das sind die ersten vier Gebote von den 10. Und den Nächsten wie dich selbst sind dann die anderen Gebote. Aber es geht ja also darum, dass man jetzt, wie gesagt, nicht nach den Buchstaben lebt, sondern das Dreieck ist jetzt auf den Kopf gestellt. Wir haben jetzt wieder Freiheit, Ordnung und Liebe durch den Heiligen Geist. Und jetzt haben wir die Freiheit, Gottes Ordnungen aus Liebe zu tun. Ja. Jetzt geht es darum, dass wir das Gebot einmal so ein bisschen in einem anderen Aspekt sehen, nämlich, denn der Geist der Liebe geht weiter als der Buchstabe. Es geht also nicht nur um das, dass ich jetzt da sage, ich bin jetzt zum Beispiel, ich breche nicht die Ehe. Ja? Das ist also ein Gebot, das ist negativ passiv formuliert ist. Du sollst nicht töten. Oder bleiben wir mal beim ersten, bei dem einen, du sollst nicht töten. Ja, bleiben wir mal bei dem. Du sollst nicht töten. Wie würde es aktiv positiv heißen? Ganz einfach. Erhalte am Leben. Ja, das ist der Geist der Liebe. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Das ist passiv. Und jetzt sagen die vielen Leute, ja, lieber Gott, ich habe eh noch nie die Ehe gebrochen. Sagt er, ja und? Hast du eine gute Ehe geführt? Auch nicht. Also, der Geist der Liebe führt noch tiefer hinein, nämlich führe eine gute Ehe. Tu alles, was in deiner Macht steht, deine Frau glücklich zu machen oder deinen Partner. Weil wenn ich das mache, dann komme ich gar nicht auf den Ehebruch, auf die Idee.
So war.
Ja? Ja. Oder das 8. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Das ist negativ passiv. Wie heißt es aktiv positiv? Gib her.
Segne vielleicht
den ganzen Tag. Ja, segne, gib her. Ja. Ja, wenn in dem Augenblick, wo ich anfange, etwas dem anderen zu geben, Gutes zu tun mit dem Geld, dann komme ich gar nicht auf die Idee, es ihm zu nehmen. Oder du sollst nicht lügen. Das ist passiv. Negativ. Wie heißt es aktiv positiv? Rede die Wahrheit.
Ja. Ja? Und ich glaube, also es ist eigentlich schön, dass du sagst, dass man wird zum Bild von Jesus geformt.
Genau.
Denn ich meine, du sollst nicht töten. Christus sagt, ich bin das Leben. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Christus sagt, ich bin die Wahrheit.
Genau.
Du sollst nicht Ehe brechen. Christus sagt, ich bin treu.
Genau.
Und ich glaube, man sieht, in dem Gesetz steckt der Charakter Gottes drin.
Genau.
Und der Geist möchte diesen Charakter jetzt auf unser Herz prägen.
Und daran erkennt man jetzt seine Kinder. Und das ist jetzt, das kommt zum nächsten Punkt, nämlich das Mahlzeichen. Das Zeichen, an denen du die Kinder dieser Welt erkennst, und das Pendant dazu ist das Siegel Gottes. Weil das Zeichen, Siegel heißt Zeichen auch übersetzt. Also jetzt gibt es zwei Zeichen, die Zeichen der Kinder Gottes und die Zeichen der Kinder dieser Welt.
Ja.
Ja, wobei diese Welt vergeht. Nicht?
Und
da ist ja auch etwas, wo ich sagen muss, wenn ich jetzt in der Neugeburt, und das ist so wichtig, dass ich den zweiten Engel verstanden habe, mit Christus eins geworden bin, ja, dann bin ich sozusagen mit ihm ein Fleisch. Bild, Herde, Hirte und so weiter. Und jetzt gibt es nach meinem Verständnis mehr als ein Zeichen, nämlich 7 an der Zahl, woran ich diese Einheit mit Christus symbolisiere.
Sieben Zeichen.
Zum Beispiel, nicht? Zum Beispiel der Sabbat. Ja? Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, der Sabbat, das ist jüdisch und so weiter. Und wenn du jetzt genau schaust, das hat also mit der Schöpfung was zu tun und da waren überhaupt noch keine Juden auf dem Plan. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich halte den Sabbat von 6 Uhr bis 6 Uhr und was weiß ich, nach den Buchstaben. Nein, im Hebräer Kapitel 4 wird uns deutlich, dass der Sabbat ein Zeichen ist meiner Einheit mit Christus. Ich ruhe in Gott. Ich ruhe in dir. Ich arbeite deshalb nicht mehr, um der Welt zu zeigen, ich brauche mir den Himmel nicht zu verdienen, denn er hat es für mich getan. Ich ruhe in dir. Das ist ein wunderschönes Zeichen, was die Einheit zwischen mir und Christus betrifft. Wir werden dann noch ein bisschen auf das Mahlzeichen, auf das Pendant, auf das Gegenteil kommen. Aber bleiben wir mal bei den 7, nach meinem Verständnis sind 7 Kennzeichen.
Also das erste ist der Sabbat?
Das ist der Sabbat. Das zweite ist der Umgang mit Materiellen, mit Gold und Silber. Ja? Du wirst merken, dass die Kinder Gottes durch die Einheit mit Jesus so glücklich sind, dass sie Gold und Silber gar nicht mehr brauchen, um ihren Selbstwert zu heben. Er ist die köstliche Perle. Ja, dann brauche ich keine Perlen mehr, um mich selbst wert zu Babylon, Schmuck, das hast du alles da drinnen. Aber der Umgang mit Materiellen, zum Beispiel der Zehnte, ist ein Zeichen meiner Einheit mit Christus. Denn wenn ich das verstanden habe, ich in ihm und er in mir, dann ist für mich keine Frage, ob ich da einen gewissen Teil, den der Heiland braucht für seine Kirche, dass ich ihm den gebe. So ein Zeichen. Oder, jetzt haben wir schon den Sabbat.
10.
Und jetzt kommt die Taufe. Die Erwachsenentaufe ist ein deutliches Zeichen meiner Einheit mit Christus. Ich bin mit Christus gestorben, begraben und mit Christus auferstanden. Das ist das Zeichen der Taufe.
Also im Sinne von einem, ich lebe ein neues Leben.
Ja.
Also ich gebe das Alte auf,
genau.
Hänge nicht mehr an dem Irdischen, sondern fokussiere mich jetzt auf die Stadt, welche die Grundfesten hat.
Genau. Oder der Lebensstil. Die Bibel sagt, ich bin ein Tempel. Und ich möchte gerne den Tempel Gottes nicht zu einem Mistkübel machen. Und jetzt werde ich überlegen, was kommt da rein? Und zwar da rein und da rein und da rein, weil ich ja mit Christus eine Einheit eingegangen bin. Er wohnt in mir, ich bin sein Heiligtum. Das ist ein Zeichen, wie ich dann umgehe mit der Frage der Gesundheit und was esse und trinke ich und so weiter. Das sind alles nicht Heilsfragen, aber das ist ganz klar, dass in dem Augenblick, wo ich das Heil erlangt habe, so lebe.
Und es ist, glaube ich, auch eine besondere Wichtigkeit. Ne? Ja. Christus sagt, das Auge ist die Leuchte des Leibes.
Ja.
Wenn das Licht, das finster ist, das da hineinkommt, wie finster wird es im Herzen sein?
Genau.
Ne? Also wenn ich mir schon schlechte Dinge anhöre oder schlechte Dinge ansehe, und da kommt schon Dunkelheit rein, dann wird es dann noch dunkler.
Daran wirst du die Kinder Gottes erkennen. Sabbat, Zehnter, Taufe, Lebensstil. Und jetzt kommt das Nächste, das Zeugnis Jesu. Durch das du eins mit Jesus bist, kriegst du eine Gabe vom Heiligen Geist. Und unter anderem ist die Gabe der Weissagung ein Zeichen der Kinder Gottes. Mhm. Ja, das Zeugnis Jesu ist ein Zeichen der Kinder Gottes. Gibt es auch Bibelstellen dazu, Offenbarung 12, 17.
Und Offenbarung 19, 10, oder?
19, 10, genau. Mhm. Ganz richtig. Dann kommt das nächste Zeichen, das Abendmahl. Die Fußwaschung und das Abendmahl gehört zusammen. Das würde ich nie trennen, weil das immer eine Einheit ist und zeigt auch wieder meine Einheit mit Christus. So wie ich jetzt symbolisch den Traubensaft trinke und das Brot esse, ist Jesus in mir und ich in ihm. Mhm. Und ich diene dir aus Liebe. In der Fußwaschung zeige ich das also ganz deutlich wieder. Denn die Fußwaschung ist ja auch nichts anderes als ein Symbol einer Minitaufe. Ich bin getauft, ich habe diese Einheit mit Christus erlebt. Mhm. Denn wer gewaschen ist, das heißt, wer getauft ist, braucht nur mehr die Füße waschen.
Ja.
Das ist ein Zeichen der Gläubigen. Mhm. Und dann haben wir noch das Letzte, wie soll es auch sein, siebte, die Ehe. Mhm. Nämlich, wie Mann und Frau eins sind, so symbolisieren sie die Einheit zwischen Christus und der Gemeinde. Und wer also jetzt ein Christ ist, wird ganz klar und deutlich die Ehe hochhalten. Mhm. Und wird sie so ernst nehmen, wie Jesus sie ernst genommen hat. Ja. Keine Scheidung, bis der Tod euch scheidet. Mhm. Und in der Ehe zeigt er das Evangelium, das gelebte Evangelium.
Das ist ein schönes Zeichen. Ne?
Also ein schönes Zeichen.
Dass Gott uns genau das gegeben hat, damit wir das selber erleben können.
Ja.
Das bedeutet er und seine Braut.
So, und was macht jetzt die Welt? Die verändert diese Zeichen.
Diese sieben Zeichen?
Ja. Aus dem Sabbat wird der Sonntag.
Ja.
Und das wird noch ganz interessant werden in der Zukunft. Es wird ein weltweites Zeichen werden, dass nämlich die ganze Welt den Sonntag feiern wird. Und da sind wir schon ziemlich dran. Und es nur mehr eine kleine Gruppe geben wird, die den siebenten Tag der Woche feiert.
Und ich kann mir sogar vorstellen, dass von Gott war der eingesetzt als besonderer Tag für die Beziehung, also als Ruhetag hat er ihn eingesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Welt den Sonntag auch als Ruhetag proklamieren wird. Ja. Sagen wir, für den Weltfrieden oder fürs Klima oder für irgendwas.
Genau.
Es wird irgendwie eine besondere Ruhe sein.
Genau. Aber das ist nicht das einzige Zeichen. Es ist ein wichtiges, sichtbares Zeichen, aber es gibt auch ein anderes Zeichen, nämlich den Umgang mit dem Materiellen.
Zehnter zum Beispiel.
Ja. Nicht nur Zehnter, sondern überhaupt Gold und Geld. Nicht? Mhm. Weil du siehst es ja bei den Reichen dieser Welt. Je mehr Gold und je mehr große goldene Kreuze du hast, desto würdenträgerischer bist du, desto heiliger bist du. Ja, ihr Lieben, wo sind wir denn? Mhm. Nicht? Wie war Jesus? Ist der so ruhm- und ehrsüchtig gewesen? Das ist ja Babylon.
Gibt es dieses schöne Bild aus der Reformation? Ne?
Natürlich.
Jesus auf dem Esel, der Papst genau. In Prunk auf dem, genau. Dem Pferd.
Also, das Gegenteil davon ist, dass die Kirchen organisieren Gelder und man nennt das Kirchensteuer und du musst zahlen. Das ist ja eine Verpflichtung, da gibt es nichts mehr Freiwilliges. Mhm. Das ist Pflicht. Ja. Was macht man mit der Taufe? Die Babytaufe. Ja. Mhm. Total verändert. Ja, da werden die Kinder an die Macht gestellt. Die Kinder, die sind eh schon in Ordnung. Also kann man alles mit den Kindern machen. Das ist heute, die Reiche dieser Welt wollen ja mit dem Gedanken leben, die Kinder an die Macht. Die Gläubigen wissen, dass die Kinder wohl eine Gabe Gottes sind, aber sie müssen erzogen werden. Sie sind noch nicht erwachsen. Das Ziel ist Erwachsensein. Und die Erwachsenentaufe ist ein ganz klares Ziel dafür. Mhm. Ja. Was ist das Gegenteil vom Lebensstil? Das ist das Mahlzeichen des Tieres, das Lustprinzip. Wir essen und trinken, heiraten, saufen, was wir wollen. Wir machen, ist egal, was ich esse oder trinke, das betrifft uns im Glauben nicht.
Habe ich gerade gedacht an Matthäus 24, ne? Ja. Zu Zeiten Noahs.
Genau. Mhm. Genau. Das Gegenteil von dem Zeugnis Jesu, von den Geistesgaben, die Zungenrede zum Beispiel, oder auch die Imitation, nämlich statt Weissagung ist Wahrsagerei, Zauberei,
Okkultismus und so weiter. Also Sprachenrede ist ein Kauderwelsch.
Ganz richtig. Das ist alles das Mahlzeichen derer, die der Welt angehören und dem Bild des Tieres angehört.
Und da ist ja auch sehr deutlich, ne? Gerade bei dieser, bei diesem Kauderwelsch der falschen Zungenrede, ja. Also dass da ein falscher Geist wirklich wirkt.
Richtig. Und dieses Bild, das Abbild des Tieres wird also durch diesen falschen Geist sichtbar. Mhm. Der Spiritismus im christlichen Männlichen.
Ja,
ja, sind wir ganz schlimm. Genau. Mhm. Ganz schlimm. Was wird aus dem Abendmahl? Messopfer.
Ja.
Ganz furchtbar. Christus wird jedes Mal bei jedem Messopfer wieder geopfert. Die Bibel sagt, Christus ist einmal geopfert. Und jetzt nicht nur dieses religiöse Prinzip, sondern es gibt ja auch dieses menschliche Prinzip. Was opfern die Menschen nicht heute alles, um Karriere zu bekommen? Sie opfern sogar ihre Kinder. Das ist heidnische, tiefste heidnische Religion, wo man Kinderopfer gebracht hat.
Interessant, diese Übertragung.
Modern ist das heute genauso.
Ja. Ich denke gerade daran, wo du sagst, auch mit diesem Messopfer. Tatsächlich, das Kuriose ist ja, Christus sagte damals, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, der kann nicht zu mir gehören. Ja. Die Menschen haben sich die Ohren zugehalten, sind teilweise weggelaufen. Ja. Also, weil sie eine völlig falsche Vorstellung davon hatten, was es meint. Also, das Fleisch von Jesus essen, das macht man keinen. Die katholische Kirche hingegen sagt genau das passiert. Ja. Was ist das Resultat bei den Menschen?
Also, und jetzt weißt du auch, das kann nicht die Herde Gottes sein, denn wenn der Herr Jesus nach rechts geht und den Sabbat hält und dann ein anderer Hirte nach links geht und den Sonntag einführt, ja, dann ist das nicht die Herde Jesu. Ja. Dann muss ich mich jetzt entscheiden, wem will ich gehorchen? Menschenmacht oder Gottesmacht? Gehöre ich in der Menschenreiche oder Gottesreich?
Das Beeindruckende ist ja, dass Gott trotzdem Leute da drin beruft. Ne?
Ich weiß, genau, in diesen Religionsgemeinschaften. Aber es gibt überall Leute, die merken, das ist nicht richtig. Zum Beispiel das Letzte, die Ehe. Was passiert mit der Ehe? Die Gender-Mainstream-Bewegung. Da geht es nur mehr darum, Homosexualität wird jetzt verheiratet in allen Kirchen, teilweise sogar. Und wehe, wenn du gegen Homosexualität redest, dann bist du ja lieblos. Das ist ja völlig daneben. Wenn ich denke, was die Leute heute mit dieser Gender-Mainstream-Bewegung machen, da gibt es nicht mehr Mann und Frau und eine Ehe für immer, solange der Tod, bis der Tod uns scheidet. Das ist nur mehr Lebensabschnittspartner und was weiß ich, was alles heute propagiert wird. Das heißt also, die Kinder Gottes wirst du daran sehen, dass sie sagen, nein, ein Mann und eine Frau und nicht zwei Frauen und zwei Männer oder drei Frauen oder was auch immer das ist.
Da war ich ja entsetzt. Vielleicht erinnerst du dich, hast du die Bilder gesehen? Hier in Deutschland, in Bremen vor einiger Zeit, gab es doch diesen großen Aufruhr um den Pastor Olaf Latzel.
Ja.
Und das ist ganz viele Kirchenobrige auf die Straße gegangen mit großen Schildern und gesagt, unsere Kirche ist bunt, wir wollen Vielfalt. Ja. Ich dachte, oh, eigentlich. Also,
das ist nicht die Herde Gottes.
Genau, ihr müsst doch auf der Bibel stehen, also ganz auf dem Wort Gottes.
Ganz richtig.
Und ich dachte, also unabhängig davon, wie man das jetzt bewerten will, was da passiert ist, aber interessant, also was, wenn man diese Bilder sieht, also das ist, sowas hätten doch die Apostel nie gemacht.
Genau. Und damit müssen wir uns selber auch auseinandersetzen und sagen, wenn wir den Sabbat so hochhalten, dann müssen wir auch die Ehe so hochhalten. Weil die beiden haben sehr viel gemeinsam, der Sabbat und die Ehe. Aber das ist ein eigenes Thema. Aber so müssen wir uns selbst die Frage stellen, leben wir wie ein Anhänger, unter Anführungszeichen, und fahren hinter dem Auto, hinter dem Herrn Jesus her, wenn er sagt, Sabbat, Zehnter, Erwachsenentaufe, Lebensstil, was machen wir? Wenn wir neu geboren sind, haben wir die Freiheit, Gottes Ordnungen aus Liebe zu tun.
Das ist immer die Frage, welcher Geist regiert uns, ne?
Ja. Da haben wir jetzt ein bisschen was über Mahlzeichen und Siegel besprochen.
Ganz Menge, ja. Okay. Genau, man kann das Siegel Gottes mit dem Mahlzeichen, man kann es so ein bisschen vergleichen. Also Gott hat sein Siegel, Gehorsam, hat
Zeichen.
Gehorsam gegen ihn. Wir sind auch versiegelt durch den Geist, heißt es bei Paulus. Und das Tier hat sein eigenes Mahlzeichen, das den Menschen aufzwingen will.
Es geht also nicht um ein sichtbares eingebranntes Zeichen, ja? Das sagt er ja auch im Timotheusbrief, glaube ich, sagt er das, sondern da geht es um das Wesen. Und jetzt rede ich also, wenn ich mit Leuten rede, erst jetzt über den Sabbat, über den Zehnten, über den Schmuck und über Essen und zu trinken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das in der nächsten Sendung dann ein bisschen besprechen, wann sage ich wem was, wie am besten. Aber die Thematik Sabbat und Zehnter und Abendmahl und so weiter kommt erst im dritten Teil des Evangeliums, nicht im ersten Teil.
hast du meine Überraschung weggenommen. Ich wollte auch den Zuschauern sagen, wir haben noch eine Sendung, obwohl wir schon die dritte Botschaft
okay,
haben.
Okay, Entschuldigung, das wollte ich nicht.
Macht gar nichts. Auf die freue ich mich nämlich auch schon, dass wir da lernen werden. Interessant finde ich noch beim Siegel Gottes, dass das Siegel Gottes, das bekommt derjenige, der von Neuem geboren ist. Also musst du eine Neugeburt haben, musst ein neuer Mensch sein und wirst versiegelt.
Ohne den geht's ja gar nicht.
Genau, erst muss der alte Mensch sterben. Beim Mahlzeichen des Tieres, das ist so, wenn du das Zeichen nicht annimmst, musst du sterben.
Genau, da ist der Unterschied.
Das ist ja. Nicht-Christ.
Und du hast es im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Und das ist der feste Grund, der besteht und hat dieses Siegel. Und zwar, was für ein Siegel? Der Herr kennt die Seinen, also wie wir gesagt haben, hören und gehorchen, Hirte. Mhm. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das heißt also, das ist das Siegel Gottes, das Zeichen der Gläubigen. Hören und gehorchen. Mhm. Dann gehören sie.
Und das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also wir wissen ja, wenn wir das prophetisch auslegen und wenn wir auch bei Schwester White lesen, worum geht es dort, dann wissen wir ja, das Mahlzeichen des Tieres ist das Heiligkeiten des ersten Tages. Aber da gehört halt noch viel mehr zu, also bis es zu dem Schritt kommt. Also da muss ich viele Dinge ablehnen in meinem Leben, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, wenn er versucht, mich zu führen und ich mich jedes Mal dagegen verschließe und sage, ich gehe den Weg aber trotzdem, weil er leichter ist, führt es irgendwann dazu, dass ich diese staatlichen Dinge annehme, also diesen ersten Wochentag heilig halte, obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Und das ist dann das Mahlzeichen des Tieres.
Naja, und das ist auch das, dass du dann das Mahlzeichen entweder an der Hand oder an der Stirn hast, weil das Siegel Gottes ist ja nur an der Stirn.
Genau, was meint das eigentlich an Hand und Stirn?
Das Siegel Gottes ist ja nur an der Stirn. Das Stirn ist ein Symbol für unser Denken, für unsere Gedanken, unsere Einstellung. Mhm. Und die Hand ist ein Symbol fürs Tun. Mhm. So, bei Gott gibt es also keine Leute, die einfach nur mitmachen. Das heißt, sie haben das Siegel Gottes an der Hand. Nutzt es nichts, schaut es nichts, also machen wir einfach mit. Dabei sein ist alles. Nein, darum geht es nicht. Sondern bei Gott geht es um die Einstellung. Es geht um den Geist. Mhm. Wenn der Luftballon nicht vom Geist erfüllt ist, dann kann er machen, was er will. Dann kann er noch so aufgeblasen sein, es wird sich nichts tun. Mhm. Das heißt also, das Siegel ist immer nur an der Stirn. Das heißt, sein Denken wird mein Denken. Sein Wesen prägt mein Denken durch den Heiligen Geist. Mhm. Bei den Mahlzeichen hingegen, da kannst du entweder so denken wie die Menschenmächte und die politischen und religiösen Mächte, aber es gibt auch viele, die denken nicht so, aber sie machen mit.
Aus Angst zum Beispiel.
Ja? Mhm. Sie machen aus Angst mit, weil sie sonst nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Und ja, Bruder Fuchs, du musst verstehen, ich muss meine Familie erhalten und so weiter. Und dann machen wir Kompromisse.
Ja.
Sie denken zwar nicht so, wie die Menschen denken, aber sie machen mit. Mhm. Und das ist genauso gefährlich.
Ja.
Denn mitgehangen, mitgefangen.
Genau. Ja, und dem Teufel ist es eigentlich egal, oder? Ob wir ihm nur anbeten, weil wir es irgendwie müssen. Oder ob wir ihn anbeten, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Ihm ist es egal. Er wollte ja sogar, dass Christus vor ihm niederfällt in der Wüste. Dass er ihn anbetet. Er wüsste ganz genau, dass Christus nicht im Herzen trägt. Aus dem Herzen würde Jesus den Teufel niemals anbeten.
Genau.
Und es wäre ihm egal gewesen. Er wollte, dass er niederfällt. Ihm ist es egal, ob seine Anhänger es nur machen, weil sie es müssen unter Zwang.
Oder was auch immer.
Oder was immer der Grund ist, genau.
Darum geht es um Anbetung und Anbetung heißt Gehorsam.
Mir ist gerade, wo du das gesagt hast, der 1. Korinther 6, Vers 17 eingefallen. Da sagt Paulus, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.
Ja.
Also der Geist Gottes in ihm. Und er vergleicht vorher und sagt, wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Fleisch mit ihr wird?
Ja.
Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also er vergleicht wirklich dieses fleischliche Einswerden mit dem geistlichen Einswerden.
Darum wird in der dritten Engelsbotschaft es sichtbar, wessen Geisteskind du bist. Mhm. Es geht ums praktische Leben, es geht um Heiligung und um die sichtbare Auswirkung meines Glaubens.
Ja. Es wird am Ende entscheidend sein. Ne? Also ja. Man wird es entweder sehen oder man wird es nicht sehen.
Genau.
Gibt auch keinen dazwischen am Ende. Jetzt, wenn ich jetzt nochmal in die Engelsbotschaft reingehe, nochmal ganz zum Schluss möchte ich nochmal mit dir über Dinge sprechen. Hier heißt es ja, sein Bild anbetet, sein Mahlzeichen auf die Stirn oder seine Hand annimmt, so wird er auch von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes und wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Also hier ist ja noch ein Teil in dieser Engelsbotschaft drin und dieser, ihr Rauch wird aufsteigen und so. Das klingt ja schon so ein bisschen böse. Also in dieser dritten Engelsbotschaft wird ein Gericht und ein absoluter Tod angekündigt. Also wer das machen wird, wird den ewigen Tod sterben.
Naja, wenn du die Botschaft als ganzes Evangelium siehst, dann musst du vorher beachten, dass das Gericht, wie wir gesagt haben, sehr positiv ist. Mhm. Der Herr kommt zu dir und er bietet dir einen Kelch an, nämlich den Kelch der Vergebung. Mhm. Wenn aber jemand jetzt den Kelch der Vergebung ablehnt, wie in der dritten Engelsbotschaft dann der Fall ist, weil sie nicht dem Herrn Jesus gehorchen, sondern anderen Hirten nachlaufen, dann muss er einen anderen Kelch trinken. Es gibt nur zwei, nämlich den Kelch der Vergebung oder den Zorneskelch Gottes. Und der Zorneskelch Gottes ist auch gerecht, denn letztlich bin ich eigentlich sehr dankbar, dass er dann einmal den Lohn dem geben wird, der gerecht ist. Mhm. Und am Ende werden ja auch die Leute alle, auch die Ungläubigen, ihre Knie beugen und sagen, Herr, deine Gerichte sind gerecht. Also das, was du machst, ist gut und richtig. Und wenn er dann das Böse vernichtet, dann vernichtet er nichts, was schön ist, sondern, und da erinnere ich mich jetzt an Daniel 2. Ne? Daniel 2, da zerbrechen alle Reiche dieser Welt. Mhm. Durch den Stein, der da kommt. Und das ist das Reich Gottes. Mhm. Also wir sind jetzt da bei einer Botschaft, wir haben gesagt, die letzte Aufrufsbotschaft für diese Welt, denn es kommt die Wiederkunft und es geht darum, dass Gott abrechnen wird mit all dieser Liebe zur Macht. Mhm. Mit all dem Korrupten und all dem Schlechten und Bösen. Und es ist ja gut, wenn er damit abrechnet. Wir fragen ja eh schon die ganze Zeit, wie lange wartest du noch? Ja. Wir hätten schon längst abgerechnet. Mhm. Aber es kommt diese Abrechnung. Und in diesem Feuersee, da wird tatsächlich alles verbrannt, was schlecht und böse ist. Und das muss so sein. Denn im Krankenhaus sehe ich auch manches Mal, dass die Leute Spritzen, die sie nur einmal verwendet haben, Binden, die nur einmal verwendet wurden, verbrennen. Mhm. Ja, warum? Das ist ja furchtbar. Vielleicht können wir es ein bisschen auswaschen, vielleicht können wir es ein bisschen wieder verwenden. Warum verwendet man das nicht mehr?
Mhm. Kontaminieren.
Ja, weil der Keim des Todes da drinnen ist. Mhm. Und der kann nur durch Feuer vernichtet werden. Und ich bin froh, wenn der liebe Gott endlich diesen Keim des Todes vernichtet und es keinen Tod mehr gibt und keine Träne mehr gibt und kein Leid mehr gibt.
Und das ist sogar eine Gnade. Ne? Also selbst für die Menschen, die diesen Tod sterben werden, ist es eine Gnade. Ja. Denn wenn der Mensch in der Sünde ist, das ist in diesem umgekehrten Dreieck gezeigt, also wenn da Chaos ist und Gefangenschaft und Lieblosigkeit, und das würde bis in Ewigkeit gehen, dann wäre das Leben wäre buchstäblich eine Hölle.
Wir ertragen es ja jetzt schon nicht und sagen, wann wirst du endlich richten?
Ja.
Und wir erwarten ja schon das jüngste Gericht. Aber es ist ja auch so, dass man sagen muss, die Botschaft ist auch eine Entscheidungsbotschaft. Du musst dich wirklich jetzt entscheiden, auf welcher Seite du stehen möchtest. Mhm. Trinkst du den Kelch des Abendmahls, dann nimm das Siegel an. Ein Zeichen ist ja das Abendmahl.
Ja.
Ja? Oder du sagst Gott ab, die Freiheit hast du, aber dann darfst du nicht böse sein, wenn du dann die Folgen auch tragen musst. Mhm. Du kannst dich jetzt entscheiden zwischen ewigem Leben oder ewigem Tod. Mhm.
Wie traurig das auch für Christus ist, ne? Wenn sich ein Kind, ein seiner Kinder, die er wirklich von Herzen liebt, mehr als sein eigenes Leben, gegen ihn entscheidet und sagt, ich will lieber sterben.
Ja, und wenn du dann noch alles getan hast für das Kind, damit es gerettet wird und dann die Rettung nicht annimmt.
Das ist so schwer, sich das vorzustellen, also wie tief gemein der Teufel ist, dass er den Menschen diese Rettung vorenthält, dass er versucht, sie zu verschleiern, dass er den Menschen sagt, lebt so weiter, geht in den Tod, kommt eh nichts. Nehmt das nicht ernst, die Botschaft vom Evangelium. Ja. Und viele Menschen glauben das, nehmen das einfach so hin. Aber das ist so traurig. Christus sagte, der Weg, der ins Verderben führt, ist breit. Viele gehen ihn.
Ja.
Und einfach, ja, der Teufel lässt sie einfach die Botschaft des Evangeliums nicht hören. Es wäre eine Entscheidung des Menschen, zu sagen, ich gebe das Leben auf der Welt auf, denn es bedeutet nichts. Es geht eh alles kaputt. Und ich hänge mein Leben an den, der ewig ist.
Darum werden wir als Kinder Gottes alles unternehmen, um im Sinne Jesu die Liebe, den Menschen, das Evangelium vom Sieg über die Sünde weiterzugeben. Mhm. Und diese drei Botschaften zuerst einmal für uns selber zu verinnerlichen, mhm, und dann den Menschen weiterzugeben. Ja. Wie man das macht, werden wir dann in der nächsten Sendung noch
in bisschen genauer in der richtigen Reihenfolge.
Ja, genau.
Da haben wir, glaube ich, alle schon viele Fehler gemacht, also ich zumindest.
Ja.
Das ist, glaube ich, gut, das zu hören. Ja, ich freue mich drauf, die nächste Sendung. Mhm. Also, wenn wir das so ein bisschen lernen. Du hast ja viele Jahre Erfahrung, also in der Mission, auch in der Buchevangelisation, der Heimatmission. Und da kannst du uns bestimmt ein bisschen was beibringen. Also, ich freue mich drauf. Vielleicht soweit heute.
Ja.
Vielen Dank dir.
Gerne.
Vielen Dank auch unseren lieben Zuschauern, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, auch ihr konntet ein paar neue Dinge sehen. Also, mich erstaunt es, diese Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft. In der Art und Weise habe ich es noch nie so studiert, so gehört und bin total, ja, überwältigt, was da alles so drin steckt. Also wie viele persönliche Dinge, auch evangelistische Dinge für mein Leben und auch für das Weitergeben dieser Botschaft da drin stecken. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euch Gottes Segen und bis bald.
Wiedersehen.